Deutschlandfunk Nova. 100.
Ha! Die Erde dreht sich um die Sonne. Voll der Idiot, dieser Galileo Galilei. Voll der Spinner. Die Menschen, damals so, im 17. Jahrhundert, als Galileo Galilei den Beweis erbrachte, dass die Erde nicht Mittelpunkt des Sonnensystems ist. Folge, wie wir wissen, für ihn Inquisition. Er musste seine Lehren widerrufen, hatte Hausarrest, weil er seinerzeit einen großen Schritt voraus war. Ah, das ist blöde. Wenn du deiner Zeit ein Schrittchen voraus bist, so viel, dass die anderen noch mitkommen, dann funktioniert das. Dann bist du vielleicht Visionär oder so. Aber wenn der Schritt zu groß für deine Zeit ist, die Menschen um dich rum kommen nicht mehr mit, verstehen dich nicht mehr, weil du im Morgen lebst und sie irgendwie im Gestern, dann hast du ein Problem. Wir lernen heute Menschen kennen, die ihrer Zeit einen kleinen Schritt voraus sind, die so mutig sind, diesen Schritt dann auch zu gehen. Vordenken, einen Schritt voraus, heißt deswegen Folge 151 der 100. Niloufar Elhami ist bei mir im Studio, 100-Redakteurin. Nilo, jetzt muss man sagen, die Menschen, die wir heute in der Sendung haben, sind jetzt nicht so Galileos, die sind nicht so ein Riesenschritt voraus.
Nö, ne? Das hätte ja sonst sein können, dass auch wir nicht mitkommen, ne?
Aber, so, genau. Drei Geschichten gibt es heute.
Wir lernen zuerst Gernot Grömer kennen. Der Mann hat schon als Kind am liebsten mit dem Teleskop in die Sterne geschaut, ist dann natürlich Astrophysiker geworden. Und er war schon auf dem Mars, und zwar als Analogastronaut.
Dann ist da noch Didi Taihutu, ein erfolgreicher Unternehmer, der viel Arbeit hat, aber auch viel Geld, bis er dann plötzlich sein Leben umkrempelt. Und dieses Umkrempeln, das ist überhaupt nur möglich, weil er auf Bitcoins gesetzt hat.
Und zum Schluss lernen wir noch einen Unternehmer kennen, der eine Vision hatte, eine ganz tolle Idee. Genau zur richtigen Zeit hatte er nämlich ein Gespür dafür, was die Menschen bald brauchen würden. Und zwar bei der deutschen Wiedervereinigung, beim Mauerfall.
So sieht sie aus, die 100 heute. Am Mikro, immer voll in der Zeit, Paulus Müller.
Tag. Deutschlandfunk Nova. 100.
Die 100 hier, Geschichten von Menschen, die ihrer Zeit voraus sind. Und so ein Thema, das geht natürlich gar nicht ohne Science Fiction. Denn da geht es ja genau darum, ne, der Zeit voraus zu sein.
Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission, to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no one has gone before.
Da will ich gleich wieder die ganze Staffel binge-watchen. Der Traum vom Menschen in All, das ist das, was Star Trek und was viele Science-Fiction-Sachen ausmacht. Und zwar da draußen im All, nicht bloß in irgendeiner Space-Station, gerade mal 400 Kilometer über der Erde. Nein, der Mensch auf anderen Planeten, wie bei Star Trek The Next Generation. Das Intro haben wir ja gerade gehört. Das kam 1987 raus und da dachten die Menschen ganz bestimmt noch, 2017, da gibt es längst eine Mondstation. Wahrscheinlich sind wir da schon auf dem Weg zum Mars. Aber Pustekuchen. Nicht mal mehr auf dem Mond waren wir seit 1970. US-Präsident Donald Trump hat ja angekündigt, das zu ändern Anfang der Woche.
The directive I'm signing today will refocus America's space program on human exploration and discovery. It marks an important step in returning American astronauts to the moon for the first time since 1972 for long-term exploration and use. This time, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars and perhaps someday to many worlds beyond.
Ja, der US-Präsident will Milliarden in die Hand nehmen. Auch Elon Musk hat ja angekündigt, SpaceX will zum Mars. Und während die Großen großspurig ankündigen, arbeiten schon jahrelang viele Wissenschaftler in kleinen Projekten daran, dass das tatsächlich mal klappen kann mit dem Mars. Sie kümmern sich um viel kleinere Fragen. Zum Beispiel, wie können sich Menschen mit Essen versorgen auf dem Mars? Wie muss so ein Raumanzug für eine Mars-Mission aussehen? Und wie kann man unsere Pisse wieder zu Wasser machen? Einer von den Menschen, die sich mit sowas beschäftigen, ist Gernot Grömer, Astrophysiker, Mitbegründer des österreichischen Raumfahrtforums. Der Mann wandert irgendwie zwischen Science-Fiction und Gegenwart hin und her. Er ist berufsmäßig seiner Zeit voraus. Er war nämlich schon mal auf dem Mars. Also nicht so richtig, aber irgendwie schon. Vera Pacher stellt ihn uns vor.
Ich kenne mich wirklich sehr wenig auf dem Mars aus, also auch überhaupt so mit der ganzen Thematik. Wie muss ich mir das da vorstellen? Also das ist irre viel kälter oder viel heißer?
Stellen Sie mir vor, Ihren letzten Ägyptenurlaub, mitten in der Wüste, keine Kamele, kein Dornbusch, irgendwas. Sie haben einen Himmel, der eine ganz leichte rötliche Färbung hat, wenn gerade vorher ein Sandsturm gewesen ist. Die Temperaturen minus 70 Grad Celsius ungefähr.
Gernot Krömer ist Astrophysiker und wenn er vom Mars spricht, dann leuchten seine Augen.
Sie spüren ein bisschen Wind, wobei man wissen muss, der Wind kann sehr schnell blasen auf dem Mars, aber aufgrund des geringen Luftdrucks spüren Sie selbst bei einem Sandsturm nur ein laues Sommerlüftchen im Endeffekt vom Druck auch her. Wenn Sie im Gedankenexperiment jetzt ein bisschen was von dem Sand kosten würden, würden Sie sagen, oh Gott, das ist total salzig auch. Es ist also von alten Ozeanen.
Gernot Krömer ist natürlich noch nicht auf dem Mars gewesen, aber immerhin fast.
Es gibt auch Höhlensysteme auf dem Mars. Höhlensysteme sind für uns extrem interessant, weil sie unter Umständen die letzten Rückzugsgebiete vom Leben auf dem Mars sein könnten, wenn es überhaupt auf dem Mars mal Leben gegeben haben sollte.
Ja, mögliche Lebensspuren, die sind so interessant, weil sie uns eben am Ende vielleicht auch Hinweise auf unsere eigene Herkunft geben könnten. Also auf die Frage, sind wir jetzt einzigartig im Universum oder gibt es noch anderes Leben? Und klar, ganz im Ernst, das würde mich auch super interessieren. Aber 2 bis 3 Jahre eingeschlossen auf engstem Raum mit 5 anderen Menschen auf dem Weg durch den Weltraum, ohne wirklich zu wissen, was mich da erwartet, das ist für mich die absolute Horrorvorstellung. Aber für Gernot Krömer ist es das Gegenteil.
Ja, es sind durch Risiken verbunden damit. Es kostet etwas. Man weiß auch nicht, wo die Reise hingeht. Wir wissen nicht, was uns auf dem Mars erwartet. Aber genau das ist der Grund, warum wir hinwollen natürlich. Ich glaube, dass es in vielen von uns ein bisschen dieses Entdecker-Gehen gibt. Das heißt, eine Neugierde, die ganz tief verwurzelt ist. Es gibt so ein ganz tolles Spruch von Melville, dem Autor von Moby Dick, der sagt, I feel it itching for things remote. I love to see forbidden seas.
Gernot Krömer hat ein ziemlich großes Repertoire an sehr bedeutungsschweren Zitaten von großen Entdeckern, Philosophen und Schriftstellern. Ja, und er brennt für die Idee, zum Mars zu fliegen.
Ich glaube fast, dass unsere Enkelkinder oder Urenkel so seine Welt aufwachsen, wenn sie auf Nacht und zum Mond raufschauen und der Neumond gerade ist, der nicht dunkel ist, und ein paar kleine Pünktchen da oben sind, die von menschlicher Präsenz zeigen, von einer permanenten Station genauso wie einer arktischen Station jetzt. Das heißt, genau dieses Pünktchen halt ist ein Symbol, ein Zeichen dafür, hier sind wir. Und das ist eines der schönsten Dinge, die wir als Gesellschaft nach außen artikulieren können. Hier sind wir, es gibt uns.
Ja.
Hallo.
Hallo, Gernot. Guten Morgen.
Freut mich.
Ja,
super,
mich
perfektes
auch.
Timing. Ja.
Das erste Mal treffe ich Gernot Krömer an einem späten Augusttag in Köln beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt im Gebäude der Weltraummedizin. Und Gernot Krömer ist so Anfang, Mitte 40, der trägt eine randlose Brille. Seine Schläfen fangen schon ein bisschen an, grau zu werden. Er trägt dann ein kurzärmeliges Hemd und eine dunkelrote Krawatte. Und auf dieser Krawatte ist so ein blau-weiß-rotes Logo. ÖWF steht da. Und das steht für Österreichisches Weltraumforum. Ja, und wir laufen durch einen langen, grauen Flur. Und Krömer fängt sofort an zu reden über das, was sie hier gerade testen.
ESA Ground ist facility-basierend, der betrieben wird mit einer Vertikallaufbahn.
Aha. Und ehrlich gesagt überrumpelt er mich mit Abkürzungen und Fachvokabular, mit einem deutsch-englischen Wortschwall. Und ich kapiere erstmal überhaupt nichts. Und schließlich kommen wir dann in einen Raum, in dem mehrere Mitarbeiter von Krömer und vom DLR rumwuseln. Und die sind damit beschäftigt, irgendwas aufzubauen, weil sie wollen ja heute so ein spezielles Gerät testen. Also sie wollen einen Test zur Schwerkraft machen.
Und wenn es heute alles gut läuft, dann machen wir einen Check mal dazu und dann wird sie morgen in das Ding reingehen da.
Das ist der Anzug.
Genau, das ist der Anzug. 2 davon gibt es insgesamt, genau. Also wir sind eines von 4 Teams allgemein, weil wir diese mit Raumanzügen für Mars explizit beschäftigen. Und das ist der Oberteil von der AUDA X. Das ist im Prinzip ein...
Wie heißt das?
AUDA X.
AUDA X, das ist ein Raumanzug und hier ist jetzt das Oberteil. Das ist aus so einem silbrig glänzenden Material. Da gehört ein runder Helm dazu, der sich abschrauben lässt. Und vorne ist dann so ein Sichtfenster und im oberen Teil ist ein Display, aber den sieht man natürlich nur von innen. Ja, und der Name AUDA, der stammt aus dem Roman In 80 Tagen um die Welt von Jules Verne. In dem Roman ist es eine indische Prinzessin. Und dieser Raumanzug mit diesem romantischen Namen AUDA ist das Projekt von Gernot Krömer. Das ist sein kleiner Beitrag Zu diesem riesigen Projekt, das im Moment noch in unbestimmter Zukunft liegt, die Landung des ersten Menschen auf dem Mars. Sagen wir mal so. Wenn Gernot Krömer von der Reise zum Mars spricht, dann hört sich das für mich manchmal so an, als müssten wir nur noch die letzten Schrauben am Raumschiff festzurren und die Butterbrote für die Reise schmieren. Aber so weit sind wir natürlich noch nicht. Also die Reise zum Mars, das ist das derzeit krasseste Projekt, über das in der Raumfahrt nachgedacht wird. Und ich wollte einfach mal wissen, wie weit sind wir denn wirklich? Und das habe ich Markus Tschupalla gefragt. Der ist Professor für Raumfahrttechnik an der FH Aachen. Markus Tschupalla ist spezialisiert auf bemannte Raumfahrt und er erzählt, dass er vor kurzem mit einer Chefentwicklerin der NASA zusammengesessen hat. Und er hat sie gefragt.
Wenn ihr heute die Entscheidung bekommt, wie lange braucht ihr noch? Und die sagte so, ja, sie würde schätzen in dem Bereich von 15 bis 20 Jahren.
15 bis 20, okay.
Also wenn sie heute das Go bekommen und das Geld dafür bekommen, dann...
Ja, dann, wenn sie das Geld dafür bekommen. Aber das Problem ist, im Moment gibt es noch niemanden, der sich erstens hinstellt und das Go gibt und der ein paar hundert Milliarden Euro in die Hand nimmt und zum Beispiel sagt, so, bis 2040 wollen wir auf dem Mars gelandet sein, jetzt legt los. Es ist also ein bisschen wie mit einer Abschlussarbeit ohne Deadline. Da steckt man dann auch nicht so viel Energie rein. Und wenn man die Sache jetzt nochmal rein technisch betrachtet, dann fehlt uns im Moment eben vor allem auch die passende Rakete, mit der wir eine Crew und das ganze Material zum Mars schicken können. Weil die Raketen, die wir im Moment so haben und die wir benutzen, das sind Raketen für Satelliten, um sie ins All zu schicken. Aber eine bemannte Mission mit 4 bis 6 Astronauten, die möglicherweise 2 Jahre dauert, das ist eine völlig andere Nummer.
Riesige Volumen, die müssen ja da drin wohnen und so ein Satellit, die da so hingeschickt werden, die sind vielleicht so 1,5 mal 1,5 Meter, so vielleicht 2, 3 Meter hoch und das war's. Das taugt nicht wirklich als Habitat für 2 Jahre für eine Crew von 6 Leuten oder 4 bis 6 Leuten.
Die Marslandung wird also noch ein bisschen was dauern. Aber Gernot Krömer, der gehört eher so zu den Optimisten und er ist fest davon überzeugt, dass es jetzt so lange auch nicht mehr dauern wird.
Also ich würde sagen, in den nächsten 20 Jahren zum Beispiel wäre es sehr plausibel davon auszugehen, dass die ersten Menschen auf dem Mars landen. Das heißt auch, dass derjenige Mensch, was er als einen Schritt auf den roten Planeten setzen wird, bereits jetzt geboren ist und vielleicht gerade Deutschlandradio hört.
Ein paar Wochen später treffe ich Gernot Krömer ein zweites Mal in Innsbruck. Und zwar im Hauptquartier vom österreichischen Weltraumforum.
Hallo, willkommen in Innsbruck.
Dankeschön.
Perfekt.
Alles gut.
In Gernot Krömers Büro steht ein sehr aufgeräumter Schreibtisch und auf dem Regal an der Wand, da ist so ein rötlicher Globus. Das ist ein Mars-Globus. Dann ist da noch das Modell einer Rakete und ein Schiffsmodell, also die Mayflower. Das ist das Schiff, mit dem die ersten europäischen Siedler in die neue, unbekannte Welt nach Amerika aufgebrochen sind. Das hat Krömer irgendwann mal selber zusammengebastelt. Ja, und hier spreche ich mit ihm darüber, wie das eigentlich alles angefangen hat, seine Sehnsucht nach dem Weltraum.
Ganz angefangen hat es eigentlich mit dem 14. Geburtstag, als ich auf meine Eltern einen Feldstecher geschenkt bekommen habe und mit mehrmals Durchschauen weil gemerkt habe, man kann nicht nur zum Nachbarfenster reinschauen, sondern auch nach oben. Und dann war dieser magische Augenblick, wo man dachte, wow, der Mond zum Beispiel im Feldstecher zeigt auch schon viele Details, was er mit dem freien Auge kaum wahrnimmt eigentlich. Und da bin ich so ein bisschen mit diesem astronomischen Virus angesteckt worden.
Der astronomische Virus, ja. Und mit dem gesparten Taschengeld kauft er sich dann irgendwann sein erstes Teleskop und später weitere bessere Teleskope. Und dann macht er das Abitur und es folgt eigentlich die nächste logische Konsequenz. Er schreibt sich an der Uni Innsbruck ein für Astrophysik.
Und irgendwann merkt man in der Astronomie mal, es ist ein unglaublich faszinierendes Fach und ich liebe es, ja, offensichtlich. Aber wir haben immer diese Herausforderung, bis auf einen Sinn, nämlich den Sehsinn, ist alles sehr theoretisch halt, ne? Und dann plötzlich diesen Klick zu spüren, hoppla, es gibt ja wohl auch in der Raumfahrt und in der Astronomie, in Weltraumforschung, einen Bereich, wo ich tatsächlich die Dinge, was ich anschaue, angreifen kann und wirklich im Sand spielen kann, unter Anführungszeichen. Das war der Augenblick, wo ich sage, okay, boah, das wäre auch ein Hammer, ja.
Dieser Traum von der Raumfahrt, der wird dann noch ein bisschen realistischer. Und zwar, als Gernot Krömer 1997 für eine Summer School nach Houston geht, an die Internationale Space University. Houston ist so eine Art Mekka für die Raumfahrt. Also von dort aus werden alle bemannten Raumfahrtprogramme der NASA gesteuert und auch überwacht.
Und da zum ersten Mal diese heiligen Hallen eines Mission Control Centers und da beim Flight Track sitzen zu dürfen und sagen, boah, cool, that's the real thing. Ja.
Und in Houston laufen eben echte Astronauten einfach so auf dem Gang rum. Krömer trifft sie zum Beispiel in der Cafeteria. Und auf einmal ist alles echt so super nah.
Das war für mich schon ein Augenblick, wo ich gesagt habe, wow, das könnte auch ein Teil deiner Karriere sein im Endeffekt, oder dem, was du tust. Ja, und da hat es bei mir gezunken halt.
Gernot Krömer ist damals 23 Jahre alt, der ist Student und natürlich will er jetzt auch Astronaut werden und ins All. Also bei den ganz großen Missionen mitmachen. Aber es gibt da ein Problem und zwar Gernot Krömer ist Österreicher und Österreich spielt so gut wie keine Rolle in der bemannten Raumfahrt. Es gab irgendwann mal vor langer Zeit einen österreichischen Astronauten, ja, aber das ist lange her.
Theoretisch kann jede europäische Nation, was bei der ESA dabei ist, auch Astronauten stellen. De facto ist es letzten Endes eine politische Entscheidung. In jedem Land, ganz egal wie groß oder klein es ist, gibt es genügend Leute, die prinzipiell dafür qualifiziert sind. Die letzten Selektionsschritte sind politisch natürlich auch. Man sagt, okay, wer da entsprechend mitfinanziert in der ESA, der hat auch ein Recht auf Astronauten.
Also da steht Österreich einfach ganz weit hinten an. Als Gernot Krömer jetzt total angestachelt von der Raumfahrt aus Houston zurück nach Österreich kommt, ist es für ihn irgendwie schon ganz schön trostlos, weil hier gibt es so gut wie nichts, womit er seine Raumfahrtträume füttern könnte. Aber er ist eben auch niemand, der einfach mit den Schultern zuckt und sagt, na gut, jetzt ist es halt so, sondern er sucht sich ein paar Gleichgesinnte und sagt, hey, wir müssen hier halt selber was machen. Und so gründen die dann 1998 das Österreichische Weltraumforum. Eine Organisation, die das Thema Raumfahrt in Österreich vorantreiben will. Am Anfang werden sie belächelt, aber naja, das gibt's heute immer noch. Ne? Es hat inzwischen 200 Mitglieder, nicht nur aus Österreich. Und wegen der Raumanzüge kommt auch gerne mal ein Politiker vorbei und lässt sich mit Krömer daneben fotografieren. Also da gibt's dann schöne Fotos und Aufmerksamkeit für beide Seiten. Aber die Sache mit dem Österreichischen Weltraumforum, das ist eben längst noch nicht alles. 2002 ist ein ganz entscheidendes Jahr in Gernot Krömers Leben. Da bekommt seine Karriere nämlich nochmal eine völlig neue Richtung. Er ist nach wie vor Student, bereitet sich so langsam auf den Abschluss vor und außerdem arbeitet er beim Roten Kreuz als Rettungssanitäter. Dann wird er auf eine Stellenausschreibung der amerikanischen Mars-Gesellschaft aufmerksam.
Dort haben sie einen Astrophysiker gesucht, der Mars-Interesse hat und auch gleichzeitig einen notfallmedizinischen Background auch hat.
Gernot Krömer ist jetzt einer von 400 Bewerbern für eine Mars-Simulation in der Wüste in Utah. Da werden 6 Personen gesucht, um 2 Wochen lang in der Wüste zu leben und um so zu tun, wie es wohl auf dem Mars sein könnte. Krömer bewirbt sich da super aufwendig. Der muss Tests machen, Telefoninterviews, Referenzschreiben in die USA schicken. Und dann ist da irgendwann dieser Nachmittag im Spätsommer. Da sitzt er gerade an der Uni.
Es war ein schöner Spätsommertag. Die Aussicht ein bisschen besser, als wir es jetzt haben. Es waren also blaue Himmel und schöne Berge zu sehen im Endeffekt. Halt. Und ich war gerade gedanklich irgendwo bei fernen Galaxien. Und dann wumm, wird man zurückgezogen im Endeffekt.
Bam, da wird er zurückgeholt von einer E-Mail von der Mars Society.
Hätten Sie noch Interesse, wir würden Sie vorsehen für die Crew 11. Und dann habe ich gedacht, Moment, noch einmal lesen und noch einmal lesen. Und dann aufspringen und sagen, wow, wow. Und das war so der Augenblick, wo ich zum ersten Mal so dieses Bild vor Augen auf einmal hatte, wo man so fast sich selbst schon im Raumanzug in der Wüste herumlaufen sieht.
Ja, und so wird Gernot Krömer dann Astronaut, nämlich Analogastronaut. Also kurz zur Begriffserklärung, Analogastronaut oder Analogmission, das sind so offizielle Begriffe für Versuche in der Raumfahrt, die man unter ähnlichen Bedingungen aber auf der Erde macht. Weil jetzt kann man natürlich nicht mal eben so für einen Versuch schnell zum Mars oder auf den Mond fliegen, wäre viel zu teuer oder unmöglich. Und darum sucht man sich dann geeignete Orte auf der Erde, die wenigstens so zum Teil den Bedingungen auf dem Mars entsprechen. Also zum Beispiel eine Wüste oder eine Kältekammer oder ganz abgelegene Bergregionen, wo man dann eben einzelne Aspekte von so einer Mission testen kann. Und an so einer Mission nimmt Gernot Krömer 2003 jetzt teil, in der Wüste von Utah.
Man hat hier eine Perspektivenverschiebung ein bisschen. Ja? Und das wird dann umso stärker, wenn man zum ersten Mal inmitten des Nichts, des von Süd-Utah, um genau diesen einen Hügel nach der Cow Dung Road, den Hanksville, abbiegt. Das ist der letzte kleine Ort, wo noch ein paar Menschen leben, bevor man wirklich in die Wüste hineinfährt. Und dann ganz vor der Ferne bald einmal diesen kleinen weißen Punkt am Horizont sieht und sagt, wow, das ist meine Basisstation. Dort sind wir auf dem Mars halt.
Diese Basisstation, in der die 6 Analogastronauten dann wohnen, das ist ein weißer Zylinder, 8 Meter Durchmesser, 2,5 Stockwerke hoch. Und das ist so eine Größe, wie man sich damals so ungefähr das Raumschiff bzw. die Kapsel, in der die Astronauten sind, vorgestellt hat. Jeder hat da eine eigene Minikoje, in die er sich zurückziehen kann. Und ansonsten gibt es noch einen Laborbereich, einen Kommandoraum, in dem auch gegessen wird. Und so eine Art Bad, wobei das wahrscheinlich schon übertrieben ist, weil viel Wasser dürfen die da nicht verbrauchen. Die Astronauten dürfen jeden dritten Tag duschen, aber nur eine halbe Minute lang. Und wenn irgendjemand mehr Wasser verbraucht, dann geht sofort ein Alarm los. Dieser Container, das ist also die Basisstation, da dürfen die Astronauten im T-Shirt rumlaufen. Aber wenn sie den Container dann verlassen, dann müssen sie Raumanzüge anziehen und durch eine Luftschleuse. Und außen ist dann diese menschenleere, rötliche Wüste, am Horizont Berge und überall Geröll. Sie sind ja eigentlich keine richtigen Astronauten, aber irgendwie doch. Vor allem, als sie einmal nachts raus dürfen in den Raumanzügen.
Ich weiß es nur, wie es gestern gewesen wäre. Dieser Augenblick, wo wir als Gruppe beisammen stehen.
Alles ist ganz still. Man hört nur so ein bisschen die Lüftung im Raumanzug.
Und dann schaut man rauf und sieht diesen atemberaubenden Sternenhimmel über einen. Und was dazu kommt, ist, wenn man im Raumanzug drinnen ist, die Sterne erscheinen dann also nicht jetzt aufgepinnt am fernen dunklen Firmament auf diesem samtschwarzen Wüstensternenhimmel, sondern sie sind praktisch auf dem Visor, sprich den transparenten Teil des Raumfahrthelms, projiziert. Das heißt, man hat die Illusion, dass die Sterne gerade mal eine Nasenlänge von einem entfernt sind. Man kann förmlich ein Bad in den Sternen nehmen.
Und das ist der Moment, an den sich später noch alle erinnern werden. Das Gefühl, dem Weltraum so nah zu sein. Für Gernot Krömer ist diese Erfahrung prägend. Er ist jetzt so nah dran. Und natürlich bleibt das nicht die einzige Analogmission, an der er teilnimmt. Als er nach Österreich zurückkommt, erzählt er seinen Kollegen vom österreichischen Weltraumforum, hey, hier können wir was machen. Und 2006 findet dann auch schon die nächste Analogmission statt, an der sich die Österreicher beteiligen. Das ist dann die Austromars-Mission. Wieder in Utah und wieder sind die Analogastronauten in Gedanken ganz tief im Weltraum.
Am ersten Morgen danach, dann wachen wir es auf, gehen wir überall in die Luftschleuse hinein. Der Kommandant öffnet das Außenschott, entriegelt die Tür und jeder von uns vor der Field Crew hat dann einmal gemacht, so, Luft anhalten. Und ich dachte, Moment mal, das bringt es nicht wirklich viel. Ja? Aber wir waren so tief drinnen, dass wir reflexartig gesagt haben, Luft anhalten, weil sonst sind wir sofort tot.
Nach diesen beiden ersten Analogmissionen haben Gernot Krömer und seine Kollegen vom österreichischen Weltraumforum eine Idee. Sie wissen jetzt, wo sie sich nützlich machen können. Und zwar jenseits dieser ganz großen Organisationen wie NASA oder ESA. Sie finden ihre Nische. Und zwar fangen sie erstens an, Analogastronauten auszubilden und regelmäßige Analogmissionen durchzuführen. Und zweitens hat Gernot Krömer bei seinen Missionen gemerkt, dass diese Raumanzüge, mit denen sie da unterwegs waren, irgendwie nicht wirklich gut sind. Die Technik ist total veraltet auf dem Stand der Mondmissionen, also 60er, 70er Jahre. Aber so ein richtiger Anzug für eine eventuelle Marsmission, der fehlt noch. Und da fangen sie jetzt an, beim ÖWF die AUDA zu entwickeln. Mit einem Display im Helm, mit Anschlüssen für ein USB-Mikroskop. Ja, und sie starten auch weitere Analogmissionen in den Alpen. Und gerade sind sie zum Beispiel dabei, die nächste Mission im Oman zu planen. Analogmissionen schön und gut. 2009. Da versucht Gernot Krömer es doch nochmal. So richtig. In diesem Jahr sucht die Europäische Weltraumagentur nämlich neue Astronauten. Und zwar richtig echte. Und sie suchen 6 Personen und auf diese 6 Stellen bewerben sich 8000 Menschen. Zum Beispiel ist Alexander Gerst am Ende dabei. Aber Gernot Krömer ist nicht dabei.
Alle, was sie beworben haben, sind meiner Meinung nach schon Leute, die deutlich über dem Durchschnitt sind, im Sinne von akademischer Hintergrund, Gesundheit. Jeder von ihnen hat geglaubt, dass er gut genug ist für diese Selektion im Endeffekt. War sehr spannend, ist nicht positiv ausgegangen halt. Würde sagen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Aber to hell with that, weil wir so viele andere Wege haben, was wir tun. Und dafür sind die niemals im Raumanzug in der Wüste des Oman stehend und simulieren eine Mars-Expedition. Ja, das machen wir.
Ja, ich meine ganz im Ernst, wenn man sich mal genau überlegt, was da die Analogastronauten in Wüsten oder abgelegenen Bergregionen simulieren, nämlich den Mars, das ist ja zumindest in der Theorie viel weiter als das, was im Moment Astronauten machen.
Ja, absolut. Ja. Also wir sind tatsächlich einen Schritt weiter. Also die jetzigen Astronauten umkreisen die Erde in einer Höhe von knapp 400 Kilometern ungefähr. Das heißt, zur Raumstation könnte man ein Auto in 4 Stunden fahren, wenn das Auto nach oben fahren könnte. Selbst die Apollo-Missionen, die zum ca. 384.000 Kilometer entfernten Mond gegangen sind, haben nur ein Tausendstel der Distanz zurückgelegt, wie es zum Mars ist. Ja, also im Worst Case ist der Mars ungefähr 1000 Mal so weit weg von der Erde wie der Mond. Das heißt, wir denken schon 2 Generationen weiter im Endeffekt.
Gernot Krömer, der promovierte Astrophysiker, der Hans Dampf in allen Gassen, der Analogastronaut, der Weltraumverrückte, der hat es irgendwie geschafft, den Weltraum und vor allem die Reise zum Mars zu seinem Fachgebiet zu machen. Der arbeitet mit seinem Team an einem sehr weit entwickelten Marsanzug. Und das, obwohl Österreich immer noch nach wie vor keine große Rolle in der bemannten Raumfahrt spielt. In Simulationen ist Gernot Krömer inzwischen schon mehrfach auf dem Mars gewesen. Aber in der Realität wird er natürlich immer auf der Erde bleiben. Ich frage ihn zum Schluss noch, wo er denn eigentlich sein will, wenn es wirklich so weit ist, dass der erste Mensch den ersten Schritt auf dem Mars macht. Und es hätte mich wirklich gewundert, wenn er sich diese Situation nicht schon in Gedanken ausgemalt hätte.
Also meine Wunschvorstellung ist die, dass wenn die erste reale Marslandung stattfinden wird, dann werde ich im großen Lederohrensessel vor dem Kaminfeuer sitzen und in fast Echtzeit in 3D das Ganze mitverfolgen mit einem Haufen Enkeln und Hunden rundherum oder so und sagen, ah, damals haben wir diesen Schrauben da entwickelt im österreichischen Weltraum und die Enkel werden sagen, ja Opa, hast eh schon so oft erzählt. Das wäre so meine Zielvorstellung.
Vera Pache hat Gernot Krömer, den Astrophysiker, getroffen, der schon mal irgendwie auf dem Mars war. Die 100 hier, Deutschlandfunk Nova. Wenn wir drüber sprechen, einen Schritt voraus zu sein, dann müssen wir über einen ziemlich, ja, man kann sagen, exzentrischen Amerikaner sprechen, über einen Vater, der mit seinen Söhnen die amerikanische Basketballliga NBA seit einiger Zeit ordentlich aufmischt.
Because you always wanted him to be a basketball player.
He was going to be a basketball player. That's how I picked my wife.
Yeah. Okay, so because there's how many sons? Three?
Three.
Three, and they're all going to be basketball players.
Oh yes.
Okay.
Niloufar, das ist ein Ausschnitt aus der Talkshow von Ellen DeGeneres und der Mann, der da zu hören ist.
Ja, der Mann, der so großspurig redet, der heißt LaVar Ball. Der ist 50 Jahre alt, ein ehemaliger Sportler, der hat selber Basketball und American Football gespielt. Und er gilt gerade als jemand, der ja ziemlich vorlaut und etwas unkonventionell und auf jeden Fall auch kontrovers die amerikanische Basketballszene mit seinen, ich sag mal, selbstüberzeugten Art verändert. Denn LaVar Ball sagt, ich habe 3 Söhne gezeugt mit dem Ziel, diese Jungs zu den größten und besten Basketballspielern der Welt zu machen.
Das ist eine Ansage.
Das ist eine Ansage. Und er sagt auch, ich werde mit meinen Söhnen Geld verdienen und sie zu einer berühmten Marke machen.
All these boys are gonna get on the Lakers. Watch how I do this. And people will look up and they say, wow, how they all get on the Lakers.
Alle zu den Lakers, das ist mein Ziel.
Das ist mein Ziel. Also seine Söhne sind 20, 19 und 16 Jahre alt und LaVar Ball setzt alles dran, dass sie alle nach und nach nicht nur bei der NBA einsteigen, sondern eben auch für die legendären Los Angeles Lakers spielen.
Ich bin jetzt nicht so der Basketball-Profi, aber Magic Johnson, ne, ist so einer.
Genau, Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar, also die ganz Großen von früher zumindest in der NBA. Und der älteste Sohn, der 20-Jährige, der heißt Lonzo Ball, der hat es auch schon geschafft. Der ist nämlich seit ein paar Monaten bei den Lakers und momentan ist er ein echt heiß gehandelter Nachwuchsspieler.
Das ist ja schon irgendwie wahnsinnig, dass da ein Vater sagt, ich schaff das, ich nehme meine Söhne und dann kommt er durch mit seinem Plan.
Der Erste hat es zumindest geschafft. Der behauptet jedenfalls, dass er damals ganz gezielt eine geeignete Frau gesucht hat, damit er anatomisch optimal gebaute Kinder zeugen kann.
When did you first realize that he had a real talent for the game?
When they came out the womb for me picking my wife. This stuff was planned, man. This wasn't no accident. Got a tall, pretty woman like that, this basketball man. What else could go together?
Genau, what else could go together? Also das ist natürlich alles eine große Show, wie er sich da überhaupt gibt.
Aber er sagt ja schon irgendwie, seine Söhne werden große Spieler, oder er wusste, dass seine Söhne große Spieler werden, als sie noch in der Gebärmutter von seiner Frau waren, sozusagen.
Klar, also er habe nichts dem Zufall überlassen, das sagt er. LaVar Ball ist selber fast 2 Meter groß. Er sagt, er habe damals auf dem Basketball-College, wo er war, sich eine große Basketballerin gesucht, geschnappt. Die heißt Tina Ball, seine Frau und die Mutter seiner Kinder. Sie ist 1,85 groß. Ja, und die Rechnung ist aus seiner Sicht total aufgegangen, denn alle Söhne sind groß geraten, lange Arme, lange Beine, überdurchschnittlich sportlich. Und dann kommt natürlich der knallharte Drill dazu, denn er hat seine Söhne seit Kindesbeinen an Basketball herangeführt.
Das ist jetzt erstmal irgendwie eine skurrile Geschichte, die auf eine komische Art und Weise lustig ist. Gleichzeitig ist sie aber auch irgendwie traurig und
klingt
abstoßend oder so, weil es ist ja ein absolut vorgegebenes Leben für die Söhne.
Ja, total. LaVar Ball hat in vielen Interviews erzählt, dass er seine Söhne wirklich mit eiserner Hand erzogen hat, mit viel Disziplin, und er gibt auch offen zu, dass ihm hier und da mal die Hand ausgerutscht ist oder dass er zum Gürtel gegriffen hat, um den Söhnen irgendwie klarzumachen, dass sie nur mit harter Training es weit schaffen und großes Geld machen können.
Ja, auch für ihn sozusagen das große Geld machen.
Absolut, das macht er,
total
macht kein
sympathisch.
Hehl draus. Ja, total sympathisch. Ja, der ist auf jeden Fall sehr umstritten, dieser Mann. Er ist auch in den amerikanischen Medien kritisiert worden, dass er eben auf Kosten seiner Kinder so handelt. Die Söhne sind nämlich ganz anders als er. Also wenn man die so in Interviews sieht, die wirken sehr still und introvertiert und die stehen einfach tatsächlich ein bisschen im Schatten von ihrem größten wahnsinnigen Vater. Und viele sagen natürlich auch, also Mr. LaVar, warte mal ab, ob die anderen beiden Söhne es auch schaffen und ob alles, was du dir da vornimmst, irgendwie an Geld, Ruhm und Talent überhaupt aufgeht. Ne? Also das ist schon sehr mutig, wagemutig.
Ein Vater, der auf einer schrägen Art und Weise seiner Zeit voraus ist und mit seinen Kindern plant, wie irgendwie ein Unternehmer mit seiner Firma planen würde. Niloufar, danke für die Geschichte von LaVar Ball.
Deutschlandfunk Nova 100.
Ach, hätte ich nur. Hätte ich nur vor ein paar Jahren mal in Bitcoins investiert, ich wäre steinreich. Plus 5110 Prozentpunkte, der Kurs gerade, abgefahren. Habe ich aber leider nicht gemacht, weil ich nicht meiner Zeit voraus bin. Jedenfalls, also fast nie. Wir lernen gleich einen Menschen kennen, der ist der Überzeugung, Kryptowährungen wie Bitcoins sind die Zukunft. Und unser altes Geldmodell, das hat ausgedient. Für Bitcoins hat Didi sein Leben umgekrempelt, zum zweiten Mal. Martina Schulte stellt uns den Mann jetzt mal vor und seine Geschichte. Und die fängt da an, wo er noch nicht so wirklich anders drauf war als, naja, ihr und ich vielleicht.
Die meisten Menschen machen am liebsten das, was alle anderen auch tun. Morgens aufstehen, zur Arbeit gehen oder in die Uni, glotzen, shoppen und einmal im Jahr in Urlaub fahren. Auch Didi Taihutu, hat bis er 38 war so ein Leben gelebt. Auch wenn er sich dabei oft wie ein Roboter vorkam.
We all grow up to be like small robots, and that's what we are taught on schools, like getting up in the morning, preparing the kids, bringing the kids to school, going to my job, stay at my job till 6 or 7 in the evening, come home, have some dinner, put the kids to bed.
Didi hat früh geheiratet, Romain, seine Jugendliebe. Er hat 3 Kinder mit ihr bekommen, 3 Mädchen. Julie, Juna und Jessa. Er hat in Venlo ein IT-Business aufgebaut, so eine Art Computerschule für Excel, Word und andere Programme. Und es lief richtig gut. Aus einem Computer hat er 60 gemacht, aus einem Angestellten 16. 80, 90 Stundenwochen, Termine, Reisen, Romain und die Kinder zu Hause, weiterarbeiten und kaufen, kaufen, kaufen. So sah sein Leben aus.
I was living the dream on top of the hill with all those luxury things you do.
And with a lot of cars and a big house and everything.
Yeah, I wanted another car and I wanted another motor and I wanted all the luxury things, trying to reach the top, because that's what you're taught to do in school and everything.
Und dieses Leben, das wäre vermutlich immer so weitergegangen, wenn es nicht ein sprichwörtliches Wake-up-Call in seinem Leben gegeben hätte. Im Dezember 2014, da hält sein Hamsterrad plötzlich an. Am Telefon ist sein Vater, Johnny.
He told me, Didi, do you have time for me? Yeah, I always have time. And he was like, yeah, I'm sick. I just came back from the hospital. And they are telling me I just have one more year to live. So that was an enormous shock for me. And I immediately drove up to him and we talked and we cried, and of course, and everything. And it was almost Christmas, so it was not a really good timing. But yeah, when is it?
Man muss wissen, Didis Mutter ist schon mit 48 gestorben. Da war Didi 24. Und jetzt hat sein Vater Krebs mit gerade mal 61 Jahren. Sein Vater war ein unheimlich beeindruckender Mann. Fußballtrainer, Profifußballer beim WWW Venlo. Der hatte sich als Kind armer Einwanderer aus Indonesien aus kleinsten Verhältnissen nach oben gekämpft. Ein Schwarz-Weiß-Foto auf Didis Blog zeigt ihn, wie er mit so langen schwarzen Haaren und Pornoschnäuzer auf dem Fußball sitzt, im Hintergrund das Meer. Ein richtig schöner Mann. Stark sieht er aus, verschmitzt, zuversichtlich. Die Radioreporter in den 80ern, die nannten ihn immer Winnetou, weil er so rasend schnell mit wehenden Haaren über den Platz stürmte und das Ding reinmachte. Auf dem Bild ist er so Anfang 30, also 10 Jahre jünger als Didi heute. Und das nächste Foto auf dem Blog zeigt Johnny, in eine graue Decke geschlagen im Rollstuhl. Auf dem Kopf trägt er eine Mütze, weil auf seinem Kopf natürlich nach der Chemo kein Haar mehr wächst. Er lächelt immer noch und er steht da zusammen mit Didis Töchtern, die ihn so fest umarmen, als könnten sie mit ihren Armen diesen herannahenden Abschied irgendwie aufhalten.
Of course, it's sort of a fear that starts at that moment, because you're 39. Wow, if I get as old as my mother, I just have 9 years left. If I get as old as my father, I just have like 20 years left. And that in combination with, okay, will my kids look back at me and say, wow, it was a great dad? Or will they say, it was a dad who just was there on Sunday to cut the meat?
Und weil Didi eben nicht mehr der Mann sein will, der nur am Wochenende zu Hause ist, um den Sonntagsbraten anzuschneiden, ändert er sein Leben. Und zwar radikal. Er baut im Haus seines Vaters einen kleinen Kellerraum aus und zieht mit Romain und seinen 3 Töchtern dort ein, um seinem Vater irgendwie möglichst nah zu sein.
We went living in my father's basement, where we created a small room with a bed and or 2 beds, so we could spend a lot of time with my father. But during that time, I already decided I have to sell my business, because this life is just crazy. And in January he died, and in March I sold my company. I needed to sell it as well, because I was really suffering from a burnout, because I had spent my last year arranging a lot of stuff, all those things that happen when you lose somebody and all the emotions with it.
In diesen letzten Monaten mit seinem kranken Vater, da hat Didi gemerkt, dass es ihm wichtiger ist, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die er liebt, als dieses absurde Rattenrennen an die Spitze der Gesellschaft weiter mitzumachen. Und deswegen hat er seine Firma im Frühjahr 2016 einfach verkauft. Und stattdessen hat er eine Weltreise geplant mit der ganzen Familie. Er will erstmal Abstand gewinnen, durchatmen, seinen Kindern die Welt zeigen. Die wollen nach Thailand, Kambodscha, Bali, Australien und auf diese kleine indonesische Insel auf den Molukken, von der Didis Großeltern in den 50er Jahren aufgebrochen sind in die Niederlande. Unterwegs startet die Familie einen Blog und den nennen sie YOLO Family Travels. YOLO wie You Only Live Once. Und wahrscheinlich hätten wir den nie gelesen. Wahrscheinlich hätte die Weltöffentlichkeit sich nie für die Abenteuer, die sie da erzählen, interessiert. Für die balinesischen Tempeltänzerinnen oder für den Blutegel, der sich auf Juna festgesaugt hatte. Oder für Didis Vorfahren. Die kommen nämlich von einer kleinen Molukkeninsel namens Haruku Hulalilu. Aber all das hätte wahrscheinlich niemand gelesen, wenn ich eines Abends auf Bali mal wieder Didis Handy geklingelt hätte.
And it was almost the last month of the journey, so I was on the beach and we were really enjoying a very beautiful sunset and the kids were playing and Romain and I was drinking Bacardi Cola, because it's my favorite drink.
Am Telefon ist ein alter Kumpel, Roel. Didi und er, die waren vor ein paar Jahren schwer in Bitcoins und anderen Kryptowährungen unterwegs. Und was Roel ihm zu erzählen hat, das wird Didis Leben noch krasser verändern als die Weltreise oder der Tod seines Vaters.
And he told me, Didi, please check your coins. And I was like, no man, I'm enjoying this way too much now here on the beach. And he is, yeah, but you're getting huge. So then he was very persuading, so I thought, let's check it. And I checked them and they were like, a part of the coins went times 20, times 30 in value.
Didis Bitcoins und seine Dogecoins sind plötzlich das 30-fache wert. Dogecoins ist übrigens eine wenig bekannte Kryptowährung, die als Parodie auf den Bitcoin gestartet wurde. Aber im Zuge des Bitcoin-Hypes steigt selbst die Verarsche plötzlich so stark an, dass es auf einmal total wertvoll ist. Was soll Didi also jetzt tun? Verkaufen und sich über den Gewinn freuen oder lieber behalten und auf einen Kursanstieg setzen? Für Didi ist das ein richtiger Flashback. Denn ein paar Jahre zuvor, im Jahr 2010, da stand er schon mal vor genau der gleichen Entscheidung.
I started in 2010 and I started because a friend of mine walked into my office and he told me, Didi, have you heard of Bitcoin? And I said, no, never heard of it. At that point in my life, I was just a businessman, wanted to make a lot of money. So he told me all the techniques about it and he was very passionate about it and what it would do to the world. And I was like, okay, this is something we can make some money off.
Also investiert Didi rund 40.000 Euro in Bit- und Dogecoins. Eine schlaue Entscheidung. Denn der Bitcoin-Kurs steigt in 2 Jahren so stark an, dass sich Didis Investment mehr als verdoppelt. Doch dann plötzlich fällt der Kurs immer weiter in den Keller. Als ein Bitcoin nur noch $200 wert ist, zieht Didi die Notbremse und verkauft fast alles. Er bekommt seine 40.000 Euro wieder raus und macht sogar noch einen kleinen Gewinn. Gerade noch mal gut gegangen, denkt er damals.
We got back our investment, we got a little cash out of it. So that was a good decision at that moment. If we had known that it would be about $10,000 now, it's the worst decision we ever made.
Die schlimmste Entscheidung, weil 4 Jahre später der Bitcoin-Kurs nach oben explodieren wird. Ein Bitcoin ist heute über $13,000 wert. Hätte Didi damals nicht fast alles verkauft, er wäre heute Multimillionär. Aber zum Glück hat Didi nicht alles verkauft. Ein paar Coins hat er damals behalten. Und das bringt uns zurück zum Anruf von Didis Kumpel Roel. Denn durch ihn erfährt er, dass die wenigen Coins, die er noch hat, plötzlich so viel wert sind, dass er mit dem Gewinn theoretisch die komplette 9-monatige Weltreise bezahlen könnte. Der Geschäftsmann in Didi will die Krypto-Coins am liebsten natürlich sofort verkaufen. Aber es gibt noch eine andere Stimme in ihm. Und diese Stimme, die bekommt ein paar Tage später neue Argumente an die Hand.
It came to a point that we were on an island in Nusa Lembongan. It's a small island near Bali. And I went to the beach and to have a drink again. Now it sounds like I'm drinking all the time, but that's not. But there was a guy on the beach and I just sat next to him and I told him a little bit about myself and he was sharing his story and then we connected about Bitcoin and then he told me, man, I have been working for the last 10 years of my life on a huge Forex exchange in South Africa. But I quit my job.
Der Fremde am Strand erzählt Didi, dass er 10 Jahre als Manager an der südafrikanischen Devisenbörse gearbeitet hat und dass er seinen Job gekündigt hat, weil er zu der Erkenntnis gelangt ist, dass der Dollar, der Euro und all die Währungen, die wir heute kennen, dass die am Ende sind.
He thought that fiat currency, dollar, euro, would disappear and everything would be cryptocurrency in the future. So cryptocurrency would be the new money. So if a very experienced guy and he decides to do it, that made me think, wow, maybe it's really going to happen. Maybe money will disappear in time and cryptocurrency will be the new step in the evolution of money.
An diesem Abend auf Nusa Lembongan, da spricht dieser unbekannte Ex-Börsenexperte genau das aus, was auch Didi glaubt. Oder zumindest ein Teil von Didi. Nicht Didi, der Geschäftsmann, aber Didi, der Visionär eines neuen, selbstbestimmten Lebens. Denn Didi hat genauso wie dieser südafrikanische Währungsexperte das Gefühl, dass Kryptowährungen die Zukunft sein können. Eine neue Weltwährung, die Banken und herkömmliche Währungen, die von Staaten ausgegeben werden, überflüssig machen. Und wenn das so ist, denkt Didi, dann wäre es nicht nur logisch, ein paar Bit- und Dogecoins zu behalten, sondern es wäre auch logisch und vernünftig, den 6-stelligen Betrag, den er beim Verkauf seiner Firma erlöst hat, den auch noch komplett in Bitcoin zu stecken. Zumal die bekannteste Kryptowährung der Welt ja auch gerade einen total rasanten Höhenflug hinlegt.
And Roman, when he shared that with you, this idea, what was your reaction?
What was my reaction? Yeah, I thought it was okay. I didn't just try it and we'll see what will happen.
You didn't have something like, I don't really understand it. What is it? And is it really possible? And you just said like, oh, yeah, let's try it.
Yeah, I think because I didn't understand it, it was easier for me to say, let's try it. I think.
You have to understand, I'm a really lucky guy to have a woman as easy as Romain, because I think most women would have reacted, Didi, you're losing your mind. We are not going to give everything up for something what we don't even know if it's real.
Für die meisten wäre, glaube ich, spätestens an der Stelle Schluss gewesen, wo der Partner vorschlägt, nicht nur den Gewinn aus dem verkauften Business in Bitcoin zu investieren, sondern dass es auch nur folgerichtig wäre, bei der Rückkehr nach Hause auch noch das Haus der Familie, die Autos, die Motorräder, einfach all den materiellen Kram, den eine durchschnittliche Mittelschichtsfamilie so besitzt, alles zu verkaufen und alles komplett auf Kryptowährung zu setzen. Aber Romain ist nicht so ein Typ Mensch.
House was the first big thing.
The house. Before we already sold my Audi Cabrio, the Jeep Cherokee, my motorcycle, Yamaha Dragstar.
Bicycles from the kids.
Yeah.
Our clothes, shoes.
How many shoes did you have, Romain?
I had a lot. And it was about 60 pairs. And then... I reduced them to 10 pairs.
And how did that feel?
Freedom.
Yeah, relief.
Relief. When we walked into our house, we were getting like nauseous of the stuff we were having. We were like telling each other, man, I hate it here. I don't want to be in the house. We wanted to run out screaming and just get rid of all the stuff. Because if you open a drawer and you see all the stuff what's in it, which we didn't use for years, it's confronting, like, why do I have all this stuff and half of the world doesn't have anything?
Und deswegen fällt Romain und Didi der Abschied von all diesen materiellen Dingen auch nicht besonders schwer. Sie fangen im August 2017 an, kurz nachdem sie von ihrer langen Reise zurückgekommen sind. Sie empfinden diesen Schritt als eine richtige Erleichterung, vor allen Dingen Romain. Sie war vor ein paar Jahren, als Didi noch die Firma besaß, ziemlich lange krank. Sie hatte so eine rätselhafte Schilddrüsenfehlfunktion. Und die, da ist sie sich sicher, die hatte eben auch mit ihrem stressigen Leben zu tun. Mit den drei Kindern, mit dem Haus. Dann hatte sie obendrein noch einen Job in Didis Firma. Und ihr wurde das einfach alles zu viel.
It was a busy life and you just live it because you do not know better. You need to work, you need to pay your taxes. So you do your job, you need to raise your kids, so that comes as well. And then the house needs to be cleaned, there needs to be cooking. So yeah, it was a busy life for us.
Ihr altes Leben kommt Romain und Didi heute richtig weit weg vor und auch irgendwie absurd. Heute lagert alles, was sie noch besitzen, in zwei angemieteten Garagen. Gartenmöbel, Gardinen, Haushaltsgeräte und so weiter und so weiter. All das wartet da, in Kisten verpackt, auf jemanden, der es ihnen abkauft. In ihr neues Zuhause, eine 50 Quadratmeter große Blockhütte auf einem Campingplatz in der Nähe von Venlo, haben sie nur die Sachen mitgenommen, die sie wirklich brauchen. Die Familienkatze, die Fotoalben, ein paar Kleidungsstücke, Bücher, die alte Gitarre, die Didis Eltern ihm als Teenager geschenkt haben, Romains Buddha-Statue, den Laptop und für jedes Kind eine Kiste mit den liebsten Spielsachen. Ja, und da leben sie jetzt, in zwei kleinen Zimmern und vom Erlös der Sachen, die sie nach und nach übers Internet verkaufen. Alles, was sie haben, ein paar hunderttausend Euro, haben sie auf Bitcoin und andere Kryptowährungen gesetzt.
Zij verkochten alles wat ze hadden voor bitcoins. En ze hopen hiermee in 2020 miljonair te zijn.
This family is living on a campsite in the Netherlands because they're big believers in bitcoin. Here's what's going on. Didi, his wife, three kids and their cat sold literally everything they owned.
The last 2 months I've been doing, I think, interviews on a daily basis, writing blogs. People are shooting documentaries about us over here, news items. And we're still not realizing exactly why all the attention is there, because we think we are doing something different than other people. But if people see it as this different, as this huge, then we are getting crazy or all the people are getting crazy. And they see this as a huge difference because everybody can do it.
Kamerateams filmen die Blockhütte auf dem Campingplatz und die verbliebenen Habseligkeiten der Familie in den Garagen. Andere lassen sich von Juna, Jessa und Jolie ihr Doppelstockbett zeigen, in das noch so ein drittes Bett integriert ist, das man an einer Schlaufe unter dem unteren Bett hervorziehen kann. Und dann kommen so Fragen wie, echt? Hier schlaft ihr zu dritt? Oder findet ihr es nicht schwer, euch von all den Spielsachen zu trennen? Und die Mädchen sagen dann so, ja klar, ein bisschen. Sie sagen aber auch, wir freuen uns, dass wir unseren Vater jetzt öfter sehen. Die Journalisten fragen Didi und Romain die gleichen Fragen, die auch ihre besorgten Geschwister und Romains Eltern gefragt haben. Ob das nicht alles ein bisschen riskant ist, was Didi macht, wenn der Bitcoin-Kurs plötzlich einbricht und die Familie alles, was sie hat, verliert. Und Didi antwortet, was er immer antwortet.
First, we don't lose everything, we just lose money. We will still be a very happy family and all be very healthy. But money-wise, to earn or to live, we just get a job again, like we did when we graduated from school. You just go search for a job and work and build up a life again.
Außerdem fragt Didi zurück, was ist heute schon noch sicher? Und dann guckt er sich den aktuellen Bitcoin-Kurs an. Und wenn er sich den anguckt, dann sagt er, ich hatte den richtigen Riecher. Denn er konnte den Einsatz der Familie innerhalb eines halben Jahres fast verdreifachen. Das heißt, die Tahutus sind längst Millionäre oder sind kurz davor, es zu werden. Was Didi natürlich freut. Aber so verrückt es ist, eigentlich ist das für ihn nur noch die Nebensache. Geld ist für ihn eigentlich mittlerweile nur noch so eine Art Get-out-of-jail-free-Card. So eine Art Gewehr, dass er und seine Familie nie mehr in die alte Tretmühle zurück müssen.
I think the most important part, I think, is that we realize ourselves now that you can be very happy without having a lot of materialistic or luxury stuff. But way more important is the fact that we are teaching our children this and just don't want them to grow up like a robot, but like a very beautiful individual with a lot of talents and passion. And if more and more people will do this, then I think the world will change and it will be really a better place.
Und wenn Jolie, Juna und Jessa eines Tages vielleicht mit ihren eigenen Kindern an ihren Vater zurückdenken, dann denken sie sicher nicht mehr an Didi, der früher sonntags immer so schön den Braten angeschnitten hat. Sondern sie denken an Didi, ihren coolen Dad, der seine Vision von einem besseren Leben durchgezogen hat. Und der ihnen beigebracht hat, auch dann auf die eigene Stimme zu hören, wenn alle anderen einen für verrückt erklären.
Das ist halt das Problem von Menschen, die ihrer Zeit voraus sind. Die anderen sind eben einfach ein bisschen hinterher. Martina Schulte hat uns Didi Tahutu vorgestellt, der sein Leben auf Bitcoin gesetzt hat.
Deutschlandfunk Nova 100.
Und ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber die Idee für Foodora, Deliveroo und so, ne, die hatte ursprünglich ich mal. Also ein paar Kumpels und ich hatten die schon in den 90er Jahren. Da saßen wir, sagen wir, naja, leicht angeheitert bei einem Kumpel auf der Couch und haben Mario Kart gezockt. Und wir dachten uns, oh Mann, ey, es muss doch jetzt jemanden geben, der uns einen Döner von der besten Bude um die Ecke bringt, damit wir nicht raus müssen, den Döner holen. Wir würden ja auch Geld zahlen. Wir wären auch sicher nicht die Einzigen, die so einen Service in Anspruch nehmen würden. Müsste man mal eigentlich machen, haben wir gedacht. Dann haben wir doch Tiefkühlpizza gegessen und weiter Mario Kart gezockt. Aber wir waren mal ganz, ganz kurz unserer Zeit voraus. Um erfolgreich ein Unternehmen zu starten, wie so eins wie Deliveroo oder Foodora oder sowas, da braucht man nicht nur eine Idee, da braucht man auch Mut. Und man braucht Timing. Matthias Wolfram hatte die richtige Idee zu genau dem richtigen Zeitpunkt an einem historischen Tag, am 9.11.1989. Franziska Ritter erzählt uns seine Geschichte in der 100.
Irgendjemand schreit auf der Straße, die Grenze ist offen. Es ist der 9. November 1989. Matthias Wolfram ist bei Freunden in Prenzlauer Berg. Als er den Schrei hört, rennt er sofort zum Fernsehgerät. In den Nachrichten sehen er und seine Freunde, wie Günter Schabowski, auf die Frage eines Journalisten hin, verunsichert in seinen Zetteln kramt.
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
Alle starren entgeistert auf den Fernseher. Die einen ticken völlig aus und springen wild in der Wohnung herum. Anderen schießen vor lauter Erschütterung Tränen in die Augen. Matthias Wolfram hat keine Zeit für Sentimentalitäten. Er ist 25 Jahre alt und versteht, was da gerade passiert, wird alles verändern. Er stürmt in die nächste Telefonzelle und ruft einen Freund im Westen an.
Ich war wohl einer der Ersten, nämlich ich bin durchgekommen zu meinem Freund nach Essen und habe gesagt, pass auf, ich komme und mach das klar, was wir besprochen haben. Und so lief es.
Matthias Wolfram hat es eilig. Er will so schnell wie möglich über die Grenze. Nicht um sich sein Begrüßungsgeld abzuholen, nein, er will sein eigenes Geschäft aufziehen.
Ich war geistig schon auf dem Wege, muss man sagen, und hatte auch schon gewisse Vorbereitungen getroffen, ohne zu wissen, dass die dann natürlich an diesem Tag und zu dieser Stunde eintreffen.
Seinen Plan trägt er da schon eine Weile mit sich herum. Ein paar Monate zuvor hat er Studenten aus dem Westen getroffen. Jusos, Falken, die meisten aus Essen. Nächtelang sitzen sie zusammen, trinken Bier und diskutieren über Politik. Gorbatschow hat in der Sowjetunion Reformen eingeleitet. Hunderte DDR-Bürger versuchen über Botschaften der BRD in den Westen zu fliehen. Sie spüren, dass sich etwas tut. Einer der Studenten bittet Matthias Wolfram, einen Artikel aus dem Spiegel zu kopieren.
Dann mussten wir ihm erklären, kopieren bis morgen hier im Osten schwer, bis gar nicht möglich. Und dann fragten die, warum, wie, wieso, weshalb, warum. Haben wir erklärt, es gibt eben keine Kopierer, das ist nicht öffentlich, man will nicht diese Menge an Vervielfältigung, die dann natürlich auch dazu führen, dass Dinge vervielfältigt werden, die man gerne kontrollieren will. Und in diesem Zusammenhang ist sozusagen die Geschäftsidee ein halbes Jahr vor Mauerfall entstanden.
Einen Kopierladen in der DDR eröffnen. Matthias Wolfram wittert ein riesiges Geschäft. Mit technischen Geräten kennt sich der Elektromonteur aus. Doch das allein reicht nicht. Du musst der Erste sein, sagt er sich. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 89 ist es dann soweit. Die Mauer ist offen. DDR-Bürger dürfen in den Westen reisen. Matthias Wolfram setzt seinen Plan mitten in der Nacht um. Er will nach drüben Kopiergeräte besorgen. Dafür braucht er ein großes Auto.
Ganz praktisch, bin losgeflitzt, habe mir ein Fahrzeug besorgt, ein größeres als das, was ich selber besessen habe, nämlich einen Lada modernster Bauart, Kombi mit Dachgepäckträger und Anhängerkupplung und bin dann mit diesem Gefährt auch losgefahren, war sozusagen in dem ersten Schub mit drin.
Am Grenzübergang Bornholmer Straße kommt er kaum durch. Überall liegen sich Menschen aus Ost und West weinend in den Armen.
Nur ein Personalausweis brauchten wir vorzeigen und ich bin sowas von glücklich. Ich kann meine Eltern heute das erste Mal seit langem wiedersehen.
Wahnsinn, denkt sich der junge Mann und wird beinahe von Emotionen übermannt. Doch er muss weiter. Nach Essen, wo sein Freund, der in einem Copyshop arbeitet, alles vorbereitet hat. 500 Kilometer sind es bis zu seinem Ziel. Im Portemonnaie hat er 5000 Westmark, die Anzahlung für 5 gebrauchte Kopierer. Matthias Wolfram weiß, wie er im Schatten der Planwirtschaft an Westgeld kommt. Über die Jahre hat er Schein um Schein getauscht. 4 Ostmark für 1 D-Mark. Immer wenn der Kurs günstig steht, schlägt er zu. Matthias Wolfram fährt die ganze Nacht hindurch. Im Morgengrauen erreicht er Essen. Er klingelt Büromaschinenmeister Krause, den Mann, der ein paar ausrangierte Kopiergeräte in seiner Werkstatt übrig hat, aus dem Bett und macht den Deal perfekt. Er drückt ihm sein Geld in die Hand und sagt:
Vertrau mir, ich bringe dir den Rest wieder, wenn ich die nächsten Geräte hole. Und ich habe ihr sozusagen die Hälfte angezahlt.
Matthias Wolfram zerlegt die Geräte, baut die Patronen aus, verstaut alle Einzelteile im Kofferraum, auf der Rückbank, einen Kopierer auf dem Beifahrersitz. Die Papierkassetten zurrt er auf dem Dach seines Wagens fest. 3 Stunden dauert es, bis er fertig ist. Dann geht es weiter, ohne Verschnaufpause. Gegen Mittag fährt er zurück gen Osten. Als er sich der Grenze nähert, bekommt er Angst. Was, wenn die Grenzer seine Kopiergeräte beschlagnahmen? Oder ihn nicht zurück in die DDR lassen?
Ganz ehrlich, als ich losgefahren bin, hatte ich überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet. Auf der Rücktour sehr, sehr wohl. Die Realität war da eine völlig andere. Ich bin nicht mal eine Sekunde angehalten worden. Die Frage stand sozusagen in den Gesichtern, warum kommt ihr überhaupt noch zurück? Ich wurde einfach nur durchgewunken und das war witzig.
Als er Berlin erreicht, ist es dunkel. Er fährt den vollgepfropften Wagen in seine Garage, sichert die wertvolle Fracht mit einem zusätzlichen Schloss. Er hat es geschafft. Matthias Wolfram ist innerhalb von 24 Stunden von Ost-Berlin nach Essen gefahren und wieder zurück. Er hat 5 Kopiergeräte in einem Lader in die DDR geschleust. Jetzt braucht er nur noch Papier, Kunden und ein wenig Schlaf. Um 4 Uhr ist er wieder auf den Beinen, trommelt ein paar Leute zusammen. Gemeinsam wuchten sie die Kopiergeräte nach oben. In seinem Mietshaus war eine Wohnung frei geworden, mit nichts weiter drin als einem Ehebett und einem großen Schrank. Matthias Wolfram macht die Bude bei seinem Vermieter klar und improvisiert, so wie er es in der Planwirtschaft gelernt hat.
Die Idee war dann die Schranktüren auszuhebeln und aufs Bett zu legen. Und damit hatte man eine vernünftige Arbeitshöhe. Und dort wurden dann die Geräte draufgestellt. Auf jeder Seite, also da, wo die Ehegattin liegt, 2, auf der anderen Seite 2. Und da, wo das Kinderbettchen stehen würde, stand dann der 5. Und der stand auf dem Fußboden, weil halt nichts da war.
Copy Center in der Chodo 16, wie seine Straße hier abgekürzt heißt. Matthias Wolfram schneidet die Wörter aus Zeitungspapier aus. Er klebt sie auf ein Blatt, unterstreicht die Anschrift rot, kopiert alles und hängt die Zettel mit Reißzwecken und Klebeband in der Gegend aus. Bevor er seinen Laden zum ersten Mal aufschließt, will er noch rasch Frühstücksbrötchen holen und Kaffee trinken.
Und als ich zurückkam, standen Leute vor der Tür, dachte mir, eigenartig, aber gut. Geht weiter rein, und als ich die erste halbe Treppe hoch bin, es war in der zweiten Etage, wie gesagt, stand eine Schlange von Leuten, die gerne kopieren wollten.
Ein Abzug kostet 50 Pfennig. Bürgerrechtler kommen, um Flugblätter zu kopieren. Leute von der Straße wollen Abzüge von ihren Ausweisen machen. Matthias Wolfram ist baff. Ein Copyshop mitten in Ost-Berlin. Vor 2 Tagen noch wäre das undenkbar gewesen. Kopieren verboten. Die Stasi hätte ihn mitgenommen. Doch Matthias Wolfram hat keine Zeit, darüber nachzudenken. Er steht in seinem Laden und hat alle Hände voll zu tun. Bald fragen ihn seine Kunden, wo sie selbst Kopiergeräte kaufen können. Manche Leute in der DDR haben noch nicht mal ein Telefon. Trotzdem sind Anrufbeantworter plötzlich gefragt.
Damals war das etwas absolut Wesentliches, weil ein ordentliches Unternehmen hat halt einen Anrufbeantworter. Also habe ich Anrufbeantworter angefangen zu kaufen und zu verkaufen. Dazu natürlich Faxgeräte und am Ende sämtliche Bürogeräte, die man sich so vorstellen kann.
Die Planwirtschaft ist passé. Und Matthias Wolfram hat im richtigen Moment den richtigen Riecher. Er macht in den Monaten nach dem Mauerfall 4 weitere Copyshops auf. 1993 übernimmt er eine Copykette in West-Berlin.
Es war abenteuerlich auf eine bestimmte Art und Weise. Und es ging Dinge, die heute gar nicht denkbar sind. Die Zeit sozusagen 5 Jahre nach dem Mauerfall und sozusagen bis zu 15 Jahren danach, das war noch ein nettes, entspannteres Arbeiten. Heute herrscht doch eine gewisse Aggressivität am Markt. Es wird einem definitiv nichts mehr geschenkt.
Die Wolfram Unternehmensgruppe hat heute rund 50 Mitarbeiter. Sie stattet Behörden und Großunternehmen mit Bürotechnik aus.
Jeder kommt mal in Situationen, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Man steht sozusagen vor der Mauer und muss darüber nachdenken, wie kommt man entweder drüber oder dran vorbei oder unten drunter. Und die Schnelligkeit, in der man diese Überlegung hat und auch die Umsetzung findet, ich glaube, die ist oft entscheidend.
Die 5 Kopierer, die er seinerzeit in die DDR eingeschleust hatte, rangierte Matthias Wolfram übrigens kurze Zeit später aus. Er möbelte sie auf und verkaufte sie für 6.000 D-Mark weiter.
Franziska Ritter über Matthias Wolfram. Ich bin Paulus Müller und das war 100. Moment, jetzt war ich der Zeit mal ein bisschen voraus. Erstmal vielen Dank an alle Beteiligten. An Vera Pache, die uns den Analogastronauten Gernot Grömer vorgestellt hat. An Martina Schulte, die uns die Geschichte von Didi Taihuto erzählt hat, der mit Bitcoins in ein schönes Leben gegangen ist. Und danke auch an Julia Roche online, Alex Dojanov in der Technik. Vielen Dank an Nilofa Elhami, Redakteurin dieser Sendung hier. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann bitte einen Podcast abonnieren. Da wird dann die 100 immer schön ganz frisch zu euch geliefert, sobald sie fertig ist. Infos dazu auf deutschlandfunknova.de/podcasts. Heiligabend hört ihr hier eine wiederholte 100. Die nächste frische 100 gibt es dann Silvester. Liebe auf Umwegen, dann das Thema bei Stefan Beuting. Feedback, Kritik und eure Geschichten schickt ihr wie immer bitte an mail@deutschlandfunknova.de. Wir freuen uns darüber. Habt eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Ich bin Paulus Müller und es war 100.
Deutschlandfunk Nova 100.
Also bei meinem Besuch in Innsbruck habe ich halt auch mitbekommen, dass da viel über Star Trek und Science Fiction und so geredet wird. Und ja, ich fand das irgendwie ganz süß. Also da ist schon auch so diese Weltraumbegeisterung sehr präsent, nicht nur die Wissenschaft. Und ich habe dann aber auch noch so ein Zitat aufgeschnappt von Einstein. Und zwar sagt er, Fantasie ist wichtiger als Wissen, weil Wissen ist begrenzt. Und ich habe da noch total lange drüber nachgedacht. Ich finde das ein sehr schönes Zitat und ich habe aber auch das Gefühl, dass genau dieser Spruch, der beschreibt super gut diesen Spirit von Gernot Krömer und auch überhaupt von den ganzen Leuten, die da an diesem österreichischen Weltraumforum rumlaufen.
Also als ich die Geschichte ganz am Anfang gehört habe, ich glaube, das war ein Business Insider, habe ich es gelesen, da habe ich gedacht, diese Holländer, ne? Die sind doch echt total verrückt, verkaufen alles. Er hat drei Kinder, hat ein Leben, aus dem man eigentlich denkt, nicht aussteigen zu können. Und jetzt lebt er irgendwo auf dem Campingplatz, hat alles auf Bitcoin gesetzt. Kann man doch nicht machen. Heute denke ich, hey, der Typ, der wusste damals schon was, was ich nicht wusste. Und ehrlich gesagt, ich überlege gerade selber, ob ich vielleicht so ein kleines bisschen Geld in Bitcoin investiere.
Ich habe Matthias Wolfram schon vor 2 Jahren getroffen. Und da habe ich ihn in seiner Firma besucht, in so einem großen Bürokomplex mit Vorzimmer, Dame und allem drum und dran, ganz seriös. Und da saß er dann vor mir, so in Anzug und mit Schlips. Anfang 50 ist er ja inzwischen. Aber das war dann ganz lustig, als er angefangen hat, sich zu erinnern an den Mauerfall und seine abenteuerliche Reise nach Essen. Da hatte ich auf einmal das Gefühl, da sitzt wieder dieser junge Typ vor mir, der sich sagt, boah, das ist meine Chance. Ich setze jetzt alles auf eine Karte und mache das einfach, was ich im Kopf habe.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.